Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einigen Jahren fand ich beim Blättern in den Lebenserinnerungen eines früheren Adlershofer Fernsehfunktionärs einen bemerkenswerten Satz. Die Journalisten, so war dort über die Presseunfreiheit in der DDR zu lesen, die Journalisten waren von Honecker, Hermann und Mittag in Ketten geschlagen. Der bedauernswerte Mensch, der so Schreckliches erdulden musste, Günter Herlth, war jahrelang Chefredakteur beim DDR-Fernsehen, bissiger Kommentator beim Schwarzen Kanal und eine Zeit lang auch Korrespondent des DDR-Fernsehens in Bonn. So einfach kann man es sich mit der Vergangenheit machen. Erst waren es Hitler, Himmler und Göring, die schuld an allem waren, dann also Honecker, Hermann und Mittag, nur niemals ich. Es ist dies eine Haltung, die ganz offensichtlich in totalitären Parteien und ihren Nachfolgeorganisationen kultiviert wird. 1989 und 90 hat es ein paar Monate lang so etwas wie ein schlechtes Gewissen auch bei den Funktionären der SED und der kommunistischen Blockparteien gegeben. Aber spätestens nach der Volkskammerwahl war es damit vorbei. Damit war aber auch die Chance zu einer wirklichen Umkehr und Erneuerung vertan. Dies trifft auch auf die Medien oder genauer gesagt auf den Berufsstand der Journalisten zu. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Freiheit der Medien aber ist die Freiheit des Denkens und die Freiheit des Handelns derer, die Medien gestalten und verantworten. Das eine bedingt das andere. Ich habe, wie Sie vielleicht wissen werden, als Filmemacher in der DDR gearbeitet. An einer Kette allerdings wie der arme Herr Herlth habe ich nie gelegen. Innerlich war ich ziemlich frei. Auch dann, wenn ich als Nichtgenosse diskriminiert oder in der Arbeit behindert wurde, manchmal massiv behindert wurde. Das ist mit dem Wort Zensur nur sehr ungenau beschrieben. Den Zensor mit Ärmelschonern und Schere, wie ihn vielleicht der Simplicissimus gezeichnet hätte, gab es in der DDR nicht. Aber es gab, und das ist weitaus schlimmer, ein gesellschaftliches System der Zensur, das man kaum umgehen konnte, wollte man öffentlich werden. 1969, bei der Abnahme meines ersten Films, den ich im DEFA-Studio für Dokumentarfilme gedreht hatte, ein Feuilleton über FDGB-Urlauber, sollte ich einige Szenen und Texte ändern. Man sollte immer irgendetwas ändern, das gehörte zum System. Ich weigerte mich. Ein älterer, gleichfalls parteiloser Kollege nahm mich zur Seite und ermahnte mich, ich würde mir die Karriere versauen, wenn ich mich nicht füge. Schließlich beschimpfte er mich, wie ich ein hoffnungsvolles Talent so blöd sein könne. Ich glaube nicht, dass er in irgendjemandes Auftrag gehandelt hat. Er hatte dieses perfide System der Zensur verinnerlicht und sich damit abgefunden. Auch ich habe mich bei diesem und bei späteren Filmen auf von mir nicht gewollte Änderung eingelassen. Die Alternative war klar. Der Film wäre, ungeachtet des ökonomischen Verlusts, im Filmbunker verschwunden. Doch abgefunden habe ich mich damit nie. Meist konnte man falschen. Für das Opfern einer Szene oder eines Satzes wurde der Rest erlassen. Auch dagegen gab es ein Mittel. Ich schrieb, wie viele meiner Kollegen, immer einige Sätze oder Schnitteinstellungen hinein, von denen wir wussten, dass sie bei den Filmfunktionären stundenlange Debatten auslösen würden, worüber sie dann anderes vergaßen. Das funktionierte fast immer. Ich kannte ja meinen Brecht und seine Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. Ich war ausreichend dialektisch geschult, um zu wissen, dass seine Listen, wie der argwöhnische Staat zu täuschen sei, bis zuletzt auch für die argwöhnische DDR galten. Seiner Grundregel, dass die Vorkämpfer der Wahrheit sich Kampfplätze auswählen sollten, die verhältnismäßig unbeobachtet sind, folgte ich, indem ich vor allem Kinderfilme machte, die lange von der SED nicht ernst genommen wurden. Alles kommt darauf an, dass ein richtiges Denken gelehrt wird, so Brecht. Ein Denken, das alle Dinge und Vorgänge nach ihren vergänglichen und veränderbaren Seiten fragt. Die Herrschenden haben eine große Abneigung gegen starke Veränderungen. Sie möchten, dass alles so bleibt, am liebsten 1000 Jahre. Am besten der Mond bliebe stehen und die Sonne liefe nicht weiter. Brecht kannte seine DDR. Der Dokumentarfilm in der DDR war, wie konnte es in einem totalitären Staat anders sein, obrigkeitserlaubter Film, wie mein Kollege Günter Jordan das treffend genannt hat. Das gilt für alle Medien in der DDR. Sie waren obrigkeitserlaubte Medien fast immer. Sie waren auch dort, wo sie gegen den Strich gingen, konforme Medien. Selbst wenn wir, die diese Filme, Bücher, Lieder, Sendungen gemacht haben, das nicht wahrhaben wollten. Der Selbstbetrug war, so denke ich, ein Teil unseres Selbstschutzes. Der Weg vieler Medienmacher führte von Zustimmung über Hoffnung und Illusion zur Resignation oder zur zynischen Selbstaufgabe, zur Bereitschaft, alles zu machen, was verlangt wurde. Eine Haltung, die mir aber auch nach der Wiedervereinigung erschreckend häufig begegnet ist, nicht nur im Osten. Diese Konformität ist gleichermaßen Todfeind der Freiheit und Todfeind der Kunst. Im April 1988 nahm ich in Berlin am 5. Kongress der Film- und Fernsehschaffenden der DDR teil. Ich war ordentlicher Delegierter, sollte sogar für den Vorstand kandidieren. Ich hatte einen mehrseitigen Diskussionsbeitrag vorbereitet, mit dem ich mich zur gesellschaftlichen Funktion des dokumentarischen Films für Kinder und Jugendliche äußern wollte. Der Beitrag sollte eine Auseinandersetzung mit der Zensur sein, aber beileibe keine grundlegende Systemkritik. Dazu hatte ich noch nicht den Mut. Ich halte Eingriffe in künstlerische Arbeit und Entwicklung, so schrieb ich damals, nicht für normal, für grundsätzlich ungerechtfertigt und unvertretbar. Und ich denke, es ist Aufgabe unseres Verbandes, auf neue demokratische Auftrags- und Abnahmemodalitäten hinzuwirken, die Zensurpraktiken unmöglich machen. Obwohl ich meinen Text mit niemandem besprochen hatte und ich das einzige Exemplar in der Aktentasche hielt, wurde mir nicht das Wort erteilt. Daraufhin legte ich mein Mandat nieder und zog meine Kandidatur für den Vorstand zurück. Den Text publizierten Freunde Stefan Bickert, Reinhard Lampe und Ludwig Mehlhorn in einer Samenszeitschrift in Aufrisse 2. Auszüge hatte zuvor schon EPD verbreitet, sodass ich auf diese Weise doch noch zu Wort gekommen bin, auch wenn die SED es verhindern wollte. Über die Zensurmaßnahmen der SED und über die Untergrundzeitung in der DDR habe ich im Mai 1988 für die polnische Oppositionszeitschrift Respublika unter einigermaßen konspirativen Bedingungen ein Essay verfasst. Ich war mit dem Text im Kopf nach Warschau gefahren und hat ihn dort in meinem Lieblingscafé in der Nowy Świat, Neuen Welt, niedergeschrieben. Erst Jahre später kam mir das September-Exemplar 1988 ins Haus. Aber alles, was über die Zensur in der DDR zu lesen war, das waren mein Name und vier Striche in eckigen Klammern. Selbst der Titel »Duell zwischen Geist und Macht«, mit dem ich Karl von Ossietzky zitiert hatte, war gestrichen. Es folgte wie in Polen üblich der Vermerk, aufgrund welcher Verordnungen und Paragraphen die Zensur eingegriffen hatte. Dass einzelne Absätze oder Sätze von der Zensur gestrichen wurden, war zu jener Zeit in Polen 1988 durchaus noch üblich. Nicht aber, dass ein ganzer Beitrag verboten wurde. Ich denke, mein Text dürfte einer der letzten gewesen sein, dem das widerfahren ist. Meine erste nachrevolutionäre Begegnung mit der Zensur hatte ich dann als Mitglied des Deutschen Bundestages. Der Abgeordnete, so heißt es im Grundgesetz, ist nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. Zum elementaren Recht eines jeden Abgeordneten gehört es, Anfragen an die Bundesregierung zu stellen. In einer kleinen Anfrage befasste ich mich 1992 mit der lange strittigen Nutzung eines Truppenübungsplatzes bei Wittstock, dem Bombodrom, durch die Bundeswehr. Die Anfrage trug den nicht sehr griffigen, aber genauen Titel: Weiternutzung eines durch stalinistischen Terrors zwangsenteigneten Gebietes in der Ruppiner Heide durch die Bundeswehr. Einem Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung gefiel der Begriff stalinistischer Terror nicht und er strich ihn aus der Anfrage. Nun ist zwar in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages festgelegt, dass die Anfragen keine beleidigenden Aussagen machen und politische Wertungen enthalten dürfen. Aber dass es sich beim Begriff stalinistischer Terror nicht um eine Beleidigung der PDS und auch nicht um eine Wertung, sondern um eine historisch gesicherte Tatsache handelt, musste erst die Bundestagspräsidentin dem vorauseilend gehorsamen Beamten klarmachen. Selbstverständlich erschien dann die kleine Anfrage mit dem von mir bestimmten Titel. Zensur, das zeigen diese wenigen Beispiele vielleicht, ist für mich also alles andere als ein bloß intellektuelles Problem. Es ist erfahrene und erlittene Lebenswirklichkeit. Es nützt nicht viel, wenn nur die Gedanken frei sind, wie es in einem ein wenig kleinbürgerlichen Lied besungen wird. Freiheit muss nicht nur gedacht, sondern auch gesagt und gelebt werden können. Freiheit ist die Schwester der Demokratie. Wie diese muss auch die Freiheit täglich neu erworben und stetig verteidigt und geschützt werden. 1989 im Herbst schien es, als sei den Bürgerinnen und Bürgern der DDR das Recht des freien Wortes nicht minder wichtig als das tägliche Brot. Sie werden sich an die fantasievollen Plakate erinnern, mit denen am 4. November in Berlin oder bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig und überall im Land Presse- und Redefreiheit gefordert wurden. Es war nicht zufällig oder bloß dem Enthusiasmus der befreiten Medienmacher geschuldet, dass zugleich mit der friedlichen Revolution die radikale Wandlung der Medien in der DDR begann. Da wollte etwas aufbrechen, dem allzu bald das Wasser abgegraben, die Luft genommen, die Nahrung entzogen wurde. Nicht nur von den wohlmeinenden oder geschäftstüchtigen Vormündern aus dem Westen, auch von den entmündigten und entwöhnten Lesern selbst. Zunächst aber quoll es aus tausend Quellen. Alle, die in ihre Funktion als Transmissionsriemen der Partei längst überdrüssig waren oder die immer schon die eigenen Gedanken bewegt und mit 100 Listen unter die Leute gebracht hatten, konnten von einer Stunde auf die andere, das war wirklich so, ohne jegliche Hinderung sprechen, filmen, senden, drucken, schreiben, vorführen, verlegen, singen. Das erste halbe Jahr freier DDR war eine Hochzeit in der deutschen Mediengeschichte, ganz ohne Zweifel. Und unvergleichlich in seinem kreativen Reichtum, seinem kritischen Mut, seiner freundlichen Menschlichkeit. Das strahlte aus bis in die Politik. Eine wichtige Aufräumarbeit leistete der runde Tisch mit seinem kühnen Medienbeschluss. Für die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt, die ich am 12. September 1989 mitbegründet habe, war die Freiheit der Medien sogar ein Recht von konstitutivem Rang. Wir diskutierten einen demokratischen Rechtsstaat, der nicht nur die seit Montesquieu definierten drei Gewalten geteilt ist, sondern durch eine vierte Gewalt, die demokratische Öffentlichkeit, kontrolliert wird. In den Thesen für eine demokratische Umgestaltung in der DDR, die Teil des Gründungsaufrufes der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt waren, forderten wir, dass der Staat sich aus Funktionen zurückziehen solle, die Sache der Gesellschaft sind. Ich zitiere: Die Medien gehören in die Hände von nicht kommerziellen Körperschaften öffentlichen Rechts, damit sie zu Instrumenten freier und öffentlicher Meinungsäußerung werden können. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen Zugang zu Presse, Funk und Fernsehen haben. Ende des Zitats. Im Programm der Bürgerbewegung, das Mitte Januar 1990 auf dem ersten Landesvertretertreffen beschlossen wurde, wurde es dann so präzisiert, ich zitiere nochmals, unser Ziel ist ein demokratischer Rechtsstaat, der nicht nur in die üblichen drei Gewalten, Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung geteilt ist, sondern durch eine vierte Gewalt, die demokratische Öffentlichkeit kontrolliert und kritisch begleitet wird. Öffentlichkeit, Bildung, Wissenschaft und Kultur sind als wesentliche Lebensäußerungen der Gesellschaft durch den Staat zu ermöglichen und zu fördern, werden aber nicht von ihm beeinflusst. Voraussetzung dafür sei, dass die Medien sich vorrangig in den Händen nicht kommerzieller Körperschaften öffentlichen Rechts befinden, damit sie zu Instrumenten freier und öffentlicher Meinungsäußerung werden können. Alle auf dem Boden der Verfassung stehenden Gruppen müssen Zugang zu Presse, Funk und Fernsehen haben. Soweit die Vorstellung von Demokratie Jetzt 1990. Auch in den Gründungsaufrufen und ersten Programmaussagen anderer Bürgerbewegungen finden sich ähnliche Aussagen zur Medien- und Pressefreiheit. So beim demokratischen Aufbruch, beim Neuen Forum oder der Initiative Frieden und Menschenrechte. Im Programm der Deutschen Forumpartei, die Ende Januar 1990 aus Basisgruppen des Neuen Forum hervorgegangen war und später in der FDP aufgegangen ist, heißt es zum Beispiel, ich zitiere: Die Medien müssen Instrumente der Demokratie sein. Wir brauchen Medienfreiheit und Medienvielfalt. In den Medien müssen alle politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen sowie einzelne Bürger die Möglichkeit haben, ihre Meinung der Öffentlichkeit mitzuteilen. Funk und Fernsehen sollen unter Aufsicht eines unabhängigen Medienrates stehen und nicht von politischen Parteien und Massenorganisationen majorisiert werden. Ende des Zitats. Dabei hatten die Bürgerbewegungen ursprünglich für den Rundfunk vor allem öffentlich-rechtliche Modelle im Blick. Die Öffnung zum dualen System, so kann ich mich erinnern, wurde durchaus heftig diskutiert und von einigen vehement abgelehnt. Es gab vielfach auch Berührungsängste zu den privaten Sendern und einigen Zeitungen, vor allem der Springer-Gruppe. Unstrittig jedoch war der hohe Stellenwert der freien Medien im Demokratisierungsprozess der DDR zukam. Und die Erkenntnis, dass es ohne freie Medien keine freien Wahlen geben würde. So war es nur folgerichtig, dass zu den ersten Maßnahmen des Runden Tisches der Beschluss über die Gewährleistung der Meinungs-, Informations- und Medienfreiheit gehörte. Dieser Beschluss war in einer Regierungskommission unter Federführung des Runden Tisches erarbeitet worden. In einer für legislative Verfahren erstaunlich kurzen Zeit von wenigen Wochen. Am 29. Januar 1990 habe ich ihn als Sprecher des Runden Tisches vor der alten Volkskammer eingebracht. Wenige Tage darauf wurde er formell erlassen. Die Gestaltung der befreiten Medien in der DDR ist maßgeblich durch die Bürgerbewegung und oppositionellen Parteien geprägt worden. Der Runde Tisch hatte zwar beabsichtigt, eine gemeinsame Arbeitsgruppe Medien zu installieren. Als Einberufender war für die SED und die Blockparteien ein Vertreter der CDU, der Redakteur Peter Mugay vom Parteiblatt Neue Zeit, bestimmt worden. Ich übernahm diese Aufgabe für die neuen Gruppierungen. Zu einer Zusammenarbeit der beiden Seiten ist es jedoch nicht gekommen. Mugay hatte mir sogleich einen entsetzlich schleimigen Brief geschrieben, der bei mir alle Alarmglocken schrillen ließ. Später stellte sich dann heraus, dass er tatsächlich ein besonders eifriger und übler Zuträger des Staatssicherheitsdienstes war, der auch mich denunziert hatte. Jedenfalls setzte sich die Arbeitsgruppe Medien des Runden Tisches dann nur aus Vertretern der neuen am Runden Tisch vertretenen Oppositionsgruppen zusammen, darunter die Initiative für Frieden und Menschenrechte, das Neue Forum, die wiedergegründete SPD, der Demokratische Aufbruch und Demokratie jetzt. Der Zeitdruck war enorm. Um überhaupt handlungsfähig zu werden, beteiligten wir uns an einer bereits einberufenen Regierungskommission für ein neues Mediengesetz. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von den Künstlerverbänden und zwei, drei Medienwissenschaftlern übernahmen wir faktisch die Federführung in der Regierungskommission, deren staatliche Vertreter zu diesem Zeitpunkt Anfang 1990 aufs Äußerste verunsichert und eingeschüchtert waren. Am 15. Januar 1990 in der 7. Sitzung des Runden Tisches habe ich das Ergebnis dem Plenum vorgestellt. Zur Diskussion kam es dann allerdings nicht mehr, weil die Sitzung wegen eines anderen Ereignisses, dem Sturm auf die Normannenstraße, dem Hauptquartier des Staatssicherheitsdienstes, unterbrochen werden musste. Die Debatte wurde in der nächsten Sitzung am 18. Januar 1990 nachgeholt. Im Ergebnis übernahm der Runde Tisch formell die Beschlussvorlage der Regierungskommission und empfahl sie der Volkskammer zur Annahme. Außerdem wurde festgestellt, dass dieser Beschluss gemäß Artikel 49 der Verfassung der DDR Gesetzeskraft haben solle. 10 Tage später habe ich dann, wie gesagt, als Vertreter des Runden Tisches den Entwurf der noch nicht legitimierten Volkskammer eingebracht, die ihn dann beschloss. Da die Volkskammer eigenmächtig einen Passus geändert hatte, hat der Runde Tisch das Verfahren noch einmal an sich gezogen und auf einer erneuten Beschlussfassung der Volkskammer mit dem ursprünglichen Wortlaut bestanden. So kam es dann auch. Ich habe diesen aus heutiger Sicht vielleicht exotischen Vorgang so ausführlich geschildert, weil er ein bezeichnendes Licht auf die tatsächlichen Machtverhältnisse in dieser Übergangszeit wirft. Ich meine, die Bürgerbewegung und neuen Parteien haben das entstandene Machtvakuum, die neue Freiheit, durchaus im Sinne der Demokratisierung der DDR und der Demokratisierung der Medien zu nutzen gewusst. Wichtiger als das Verfahren ist selbstverständlich der Inhalt dieses historischen Beschlusses, der nach Jahrzehnten der Zensur und der Herrschaft der kommunistischen Parteien endlich die Zensur beseitigt und die Freiheit der Medien gewährleistet hat. In diesem Gesetz sind unsere Erfahrungen mit der Zensur und gleichgeschalteten Medien als Rezipienten wie als Medienmacher eingeflossen. Manches davon ist, denke ich, bis heute nicht überholt, auch wenn die Mediengesetzgebung der freien DDR den Einigungsprozess nicht überdauert hat. Die für die Rundfunkarbeit wichtigen Absätze will ich hier im Wortlaut zitieren, weil ich weil sie, wie ich finde, das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung in den Medien sehr genau beschreiben und immer noch aktuell sind. Ich zitiere nach dem in meinem Archiv befindlichen Entwurf, der aber auch an anderer Stelle dokumentiert ist. Dann heißt es: Erstens, jeder Bürger hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich um Informationen und Ideen aller Art, ungeachtet der Grenzen, mündlich, schriftlich oder gedruckt, in Form von Kunstwerken oder durch jedes andere Mittel seiner Wahl zu bemühen, diese zu empfangen und mitzuteilen. Siebtens, die öffentlichkeitswirksamen Mitarbeiter in den Medien sind persönlich für ihre Arbeit verantwortlich. Die Mitarbeiter der Medien haben das Recht, die Ausarbeitung eines Materials zu verweigern, wenn Themenstellung und Auftrag ihren persönlichen Überzeugungen widersprechen. Sie sind nicht verpflichtet, öffentlich Ansichten zu vertreten, die ihrer persönlichen Meinung zuwiderlaufen. Mitarbeiter der Medien haben das Recht, im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen dieses Beschlusses alle ihnen notwendig erscheinenden Informationen einzuholen. Sie sind nicht verpflichtet, die Quellen ihrer Informationen offenzulegen. Ausnahmen sind nur durch gerichtliche Entscheidungen zulässig. Die Bestimmungen des Urheberrechts sind strikt zu beachten. Achtens, alle staatlichen Organe, Betriebe, Genossenschaften sowie politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen sind verpflichtet, den Medien alle Auskünfte zu erteilen, die für die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben und wahrheitsgetreue Informationen erforderlich sind. Sie unterstützen die Medien durch Informationsdienste und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Elftens, Rundfunk, Fernsehen und ADN, der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst, die Nachrichtenagentur der DDR, sind unabhängige Einrichtungen, die nicht der Regierung unterstehen. Sie sind Volkseigentum. Bis zu ihrer Umgestaltung in öffentlich-rechtliche Anstalten garantiert der Staat ihre Finanzierung. Die Lizenzpflicht für Programme im Bereich von Film, Fernsehen und Rundfunk ist aufgehoben. Es erfolgt lediglich eine Registrierung. Zur Sicherung der Eigenständigkeit der Medien unseres Landes bedarf jede Eigentumsbeteiligung an Medien der DDR durch Ausländer der Genehmigung des Medienkontrollrates. Zwölftens, zur Sicherung der Durchführung dieses Beschlusses bildet die Volkskammer auf Vorschlag des Runden Tisches einen Medienkontrollrat. Insbesondere die Generalintendanten von Rundfunk und des Fernsehens sowie der Generaldirektor von ADN sind dem Medienkontrollrat berichtspflichtig. Die Generalintendanten des Rundfunks und Fernsehens und der Generaldirektor von ADN werden vom Ministerpräsidenten berufen und vom Medienkontrollrat bestätigt. Mit diesem Gesetz waren alle politischen und juristischen Voraussetzungen für die Transformation der Medien in der DDR gegeben. Es dürfte nicht allzu oft vorkommen, dass Journalisten und Künstler an einer Gesetzgebung, die sie selbst betrifft, so aktiv mitwirken können. Ich habe diesen ungewöhnlichen Prozess auch deshalb so ausführlich dargestellt, weil er, wie vieles, was der Runde Tisch geleistet hat, heute in Vergessenheit geraten ist oder gering geachtet wird. Die kreativen Impulse des Runden Tisches konnten dann von der frei gewählten Volkskammer und der letzten Regierung der DDR nicht adäquat aufgenommen und weiterentwickelt werden. In der 10. Volkskammer hatte sich dann zwar ein Medienausschuss konstituiert, dem ich auch angehörte, und zu dessen Vorhaben ursprünglich auch die Erarbeitung eines Mediengesetzes gehörte. Dazu kam es nicht mehr, vielleicht auch, weil die legislative Arbeit zuvor bereits durch den Runden Tisch erledigt und die Freiheit der Medien bereits gewährleistet worden war. Vor allem aber gab es eine Vielzahl widerstreitender Interessen überall in den Sendern und Studios, den Redaktionen und Verlagen, die zudem unter dem Zeitverdikt der Einigungsverhandlungen standen. Die Bereitschaft auf westdeutscher Seite, die in der DDR soeben gewachsene Strukturen und Freiheiten anzuerkennen oder gar zu übernehmen, ging gegen Null. Es gelang zwar der Volkskammer noch, das Rundfunküberleitungsgesetz zu verabschieden, das der Parlamentsausschuss Presse und Medien gemeinsam mit dem Medienministerium der DDR erarbeitet hatte, aber es hatte keinen Bestand. Ziel dieses Gesetzes war es, im Blick auf die bevorstehende Vereinigung der beiden Teile Deutschlands, den Rundfunk der DDR, Fernsehen und Hörfunk, in eine staatsunabhängige, föderale und gemeinschaftliche Einrichtung zu überführen. Die künftigen Aufgaben und Regularien wurden in Anlehnung an den Medienbeschluss des Runden Tisches definiert. Die sogenannte Einrichtungen, also die Sender in den ostdeutschen Bundesländern und in Berlin, sollten bis spätestens 31. Dezember 1991 weitergeführt und bis dahin durch Staatsvertrag der Länder in Anstalten öffentlichen Rechts überführt werden. Der dafür Verantwortliche, der Rundfunkbeauftragte, sollte noch von der 10. Volkskammer gewählt werden. Ein Rundfunkbeirat aus gewählten Vertretern der ostdeutschen Bundesländer sollte den Prozess der Föderalisierung fördern, in allen Programmfragen ein Beratungsrecht und bei wesentlichen Personal-, Wirtschafts- und Haushaltsfragen ein Mitwirkungsrecht haben. Demnach wäre auch nach dem Willen der Volkskammer gewährleistet gewesen, dass die originär ostdeutschen Interessen ausreichend vertreten sind. Die Wahl des Rundfunkbeauftragten stand zwar noch auf der Tagesordnung der 37. Volkskammersitzung am 28. September 1990, aber zur Wahl ist es nicht mehr gekommen. Auch die ursprüngliche Vereinbarung, auf die ich auch als Mitglied der Verhandlungskommission zum Einigungsvertrag hingewirkt hatte, dass nämlich das Rundfunküberleitungsgesetz als fortgeltendes Recht aufgenommen wird, wurde nicht eingehalten. Dadurch sollte der magere Artikel 36 des Einigungsvertrages eigentlich ausgeformt und praktikabel gemacht werden. Stattdessen wurden zwar im Einigungsvertrag Elemente aus dem Überleitungsgesetz übernommen, aber eben nicht in dem von der Volkskammer mehrheitlich beschlossenen Wortlaut. Dadurch sind bei der Wiedervereinigung wesentliche Punkte unserer modernen, freiheitlichen Mediengesetzgebung außer Kraft gesetzt worden. Für mich war das ein so schwerwiegender Eingriff, dass ich dem Einigungsvertrag, obwohl ich die deutsche Einheit wollte, nicht zugestimmt habe. Der eigentliche Transformationsprozess aber vom Parteimedium hin zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk vollzog sich seit dem Herbst 1989 in den Sendern natürlich, in den Sendern selbst. Darin bin ich nur indirekt beteiligt gewesen. Natürlich habe ich am runden Tisch wie in der Volkskammer den Kontakt zu den Kolleginnen und Freunden dort gesucht, aber selbst in meinem Studio, dem DEFA-Studio für Dokumentarfilme in Berlin, bin ich in dieser Zeit kaum noch gewesen. Ein Versuch, neben der Arbeit im Parlament noch einen Film zu drehen, hat sich alsbald als unmöglich erwiesen. Ich blieb zwar Angestellter der DEFA, habe nicht gekündigt und wurde nicht entlassen. Als dann das Studio 1992 aufgelöst wurde, hat man mich vergessen. Ich bin, sage ich ganz gern, der letzte Regisseur der DEFA. Die Umgestaltung der Medien in der DDR ist ein schwieriger und manchmal auch schmerzlicher Prozess gewesen. Nach der anfänglichen Euphorie konnte manch einer mit der neu gewonnenen Freiheit wenig anfangen. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen haben den Arbeitsplatz verloren, mussten sich neu orientieren, mussten den Mut und die Kraft zu einem Neuanfang finden. Das ist nicht allen gelungen. Ich weiß nicht, ob es einfacher gewesen wäre, wenn wir den in der friedlichen Revolution begonnenen Weg eigenständig hätten fortsetzen können. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir ehrlich mit uns sind, es fehlten uns viele Voraussetzungen dafür. Uns fehlten die Kenntnisse für die Leitung und Führung eines Unternehmens, uns fehlte Verwaltungserfahrung. Denn es gehörte ja zur Kaderpolitik der SED, alle Nichtgenossen von politischer oder wirtschaftlicher Verantwortung fernzuhalten. Auch die neuen Medien konnten nicht ohne die alten Leute auskommen. Das war auch der Opposition von Anfang an klar. Und auch deshalb haben wir damals den Medienkontrollrat eingerichtet. Vielleicht aber waren wir nicht nur zu gutgläubig, sondern auch zu zaghaft und haben zu wenig der eigenen Kraft vertraut. Ich bin damals auch gefragt worden, ob ich die Funktion, die dann Herr Mühlfenzel ausgeübt hat, übernehme, also die Abwicklung des DDR-Rundfunks. Ich habe mir das nicht zugetraut und ich wollte es auch nicht. Und ich habe mich vor allem vor der Verantwortung und die vorhersehbaren menschlichen Konflikte gescheut. Kaum jemand von uns war damals bereit, die Verantwortung für einen Sender, eine Redaktion zu übernehmen. Es wäre aber notwendig gewesen, denn wir kannten die Menschen und wir kannten das System. Und das war in jedem Prozess wichtiger und entscheidender als juristisches Wissen oder verwaltungstechnische Erfahrung. Ich habe großen Respekt vor allen, die es 1990 dennoch gewagt haben, solche Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel der Kameramann Michael Albrecht, mein Kollege, der nicht nur die Mediengesetzgebung der DDR mitgearbeitet, sondern 1990 auch die Intendanz beim DFF übernommen hat. Oder der Filmwissenschaftler und DEFA-Dramaturg Rolf Richter, der es auf sich genommen hat, die Bürgerbewegungen im Medienkontrollrat zu vertreten. Er ist 1992 gestorben. oder der Rundfunkredakteur Christoph Singelnstein von der Initiative Friede und Menschenrechte, der 1990 Intendant des DDR-Hörfunks geworden ist. Aber wir mussten ja nicht nur lernen, die errungene Freiheit zu nutzen. Wir mussten auch lernen, mit denen umzugehen, die diese Freiheit missbrauchen. Die rabiate Durchsetzung kommerzieller Interessen, die brutalen Diktate der Geschäftemacher, die wir erlebt haben, hätte ich so nie für möglich gehalten, das gebe ich gerne zu. Und auch nicht die sonderbaren Allianzen zwischen den eben noch treuen Genossen und immer schon knallharten Kapitalisten. Ich glaube, damals ist nicht nur vieles aufgebaut, sondern auch viel kaputt gemacht worden, was hätte Bestand haben können. Ich denke, es wäre vieles bei der Transformation der Medien einfacher gewesen, wenn es nicht immer und immer wieder Angriffe aus dem Hinterhalt gegeben hätte. Ich kann es nicht zählen, wie oft in den vergangenen 20 Jahren Medienleute als Zuträger des Staatssicherheitsdienstes der DDR enttarnt worden sind. Erst unlängst wurde wieder bekannt, dass einer meiner früheren Kollegen, ein geachteter und erfolgreicher Dokumentarfilmregisseur, als informeller Mitarbeiter für das MFS gearbeitet hat. Ich war immer dafür, dass auch frühere offizielle oder inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR einen Platz in unserer demokratischen Gesellschaft auch in den Medien haben können und haben sollen, auch einen Verantwortlichen. Aber das setzt immer zweierlei voraus: die innere Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und das Bekenntnis dieser Schuld gegenüber denjenigen, die davon betroffen waren. Es waren selbstverständlich die Kollegen am Arbeitsplatz und das ist bei einem Journalisten selbstverständlich die Öffentlichkeit. Ich muss als Hörer und Zuschauer doch wissen, mit wem ich es zu tun habe, und ich muss ihm vertrauen können. Dieses Vertrauen ist, wie ich finde, nachhaltig und schwerwiegend verletzt, wenn jemand über Jahre und Jahrzehnte hin seine Dienste für den Staatssicherheitsdienst verschweigt. 1995 wurde beim Ostdeutschen Rundfunk ein beliebter und fähiger Moderator als IM entlarvt. Die Sender gaben ihm die Möglichkeit, sich vor seiner Entlassung vor den Fernsehzuschauern zu erklären. Der Journalist, der blind ist, gab an, er habe sich dem MFS verschrieben, weil er sich davon eine medizinische Behandlung im Westen erhofft hatte. Eine menschlich verständliche Begründung. Aber warum hat er das nicht 1989 seinen Kollegen und Hörern gesagt? Wer hätte das nicht verstanden? Der eigentliche Skandal aber war, dass der Mann am Morgen nach jener ausführlichen Fernsehsendung eingestand, er habe am Abend zuvor mit seinem Führungsoffizier so wörtlich Manöverkritik gehalten. Das war, wie gesagt, 1995. Also Abhängigkeit vom Führungsoffizier, von einem, der sich immer als unabhängiger und überaus kritischer Journalist gewährt hatte. Kann man als Journalist unfreier sein? Vieles, was wir 1990 falsch gemacht haben, wirkt bis heute nach, nicht nur beim Rundfunk, nicht nur in den Medien. Und dennoch sehe ich eine positive Bilanz. Das Eigentliche, was wir wollten, haben wir geschafft. Meinungs- und Pressefreiheit, das Verbot jeglicher Zensur, die Freiheit und Unabhängigkeit des Rundfunks, naja, ein bisschen jedenfalls. Dennoch ist die Freiheit der Medien auch in unserer Demokratie gefährdet. Es erschreckt und empört mich, wenn ich sehe, wie unbedacht viele mit diesem kostbaren Gut Medienfreiheit umgehen, wie leichtfertig sie aufs Spiel setzen, was so mühevoll errungen worden ist. Dazu zähle ich die verfestigten, die geradezu betonierten Machtstrukturen in den Sendern, die unverhohlene Einflussnahme von Parteien, die manchmal den öffentlichen rechtlichen Rundfunk als Parteifunk ansehen. Ich bedauere es, dass die Parteiferne, die unsere Mediengesetzgebung 1990 vorgesehen hatte, die Wiedervereinigung nicht überdauert hat. Wenn etwas in der bundesdeutschen Medienlandschaft der Reform bedarf, dann dies. Ich glaube auch, dass die Anmaßung, mit der in manchen Redaktionen mit der künstlerischen oder journalistischen Arbeit von Autoren und Regisseuren umgegangen wird, nicht akzeptabel ist. Ich bin ja in der komfortablen Lage, davon nicht wirklich betroffen zu sein. Aber was ich manchmal von Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von Jüngeren, darüber höre, macht mich wirklich besorgt. Ich kenne oder ahne die tausend Zwänge des Sendealltags, aber dennoch, ich halte Eingriffe in künstlerische Arbeit und Entwicklung nicht für normal, für grundsätzlich ungerechtfertigt und unvertretbar. Jegliche Zensur zerstört Freiheit und macht aus mündigen Menschen Untertanen. Jegliche Zensur gefährdet die Demokratie. Der brutalste Angriff aber, der gegenwärtig die Freiheit der Medien bedroht, ist der Angriff auf das Urheberrecht, wie er vor allem von der Piratenpartei, aber auch von Teilen der Linkspartei betrieben wird. Deren Ansinnen, den Schutz des geistigen Eigentums zu mindern und für bestimmte Bereiche ganz aufzuheben, bedeutet ja nicht nur die teilweise Enteignung der Autoren und Künstler, sondern auch die der Verwerter. Damit würde de facto auch Sendern und Verlagen, Galerien und Museen enteignet und ihrer Basis beraubt. Die Argumentation, im Internet müsse alles kostenlos sein, weil es ohnehin beliebig vervielfältigt werden kann, ist einfach nur dumm. Das Internet ist ein Medium, mehr nicht. Und nicht anders als ein Buch, eine Leinwand, ein Film oder eine Rundfunkfrequenz. Was geschützt ist und um der Freiheit willen geschützt bleiben muss, ist der Gedanke, die kreative Idee, das Werk und das Recht des Künstlers allein über sein Werk zu verfügen. Die Programmatik der Piratenpartei ist von einer unerhörten Kulturfeindlichkeit, die mir Angst macht. Dieser Kinderkommunismus, wie das Helge Malchow vom Verlag Kiepenheuer und Witsch so treffend genannt hat, würde auch die Freiheit der Medien einschränken oder zerstören. Schon heute können nur die wenigsten Autoren und Künstler von ihrer Arbeit leben. Im Alter sind sie wesentlich auf die Zahlung der Verwertungsgesellschaften, der GEMA, der VG Wort, der VG Bild Kunst oder auf die Nachnutzung ihrer Werke angewiesen. Das ist für viele die einzige Rentenversicherung. Durch die Piratenpartei würden sie vollends zu Bettlern gemacht. Demokraten sollten es nicht dulden, wenn durch ein paar Banausen die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Künstler, die Freiheit der Medien und die Freiheit der Medienmacher in Frage gestellt wird. Für mich gehört es auch zum Vermächtnis der friedlichen Revolution, diese kostbare, so mühsam gewonnene Freiheit zu verteidigen, ohne die ein demokratisches Gemeinwesen nicht existieren kann. Vielen Dank.